Moin Solana, du hast eben einen Vortrag zur Aktualität des autoritären Charakters am Beispiel der AfD gehalten. Magst du dich kurz vorstellen und sagen, wie du zu dem Thema gefunden hast?
Ja, hi, ich bin Selana. Ich habe meine Masterarbeit zur Aktualität des autoritären Charakters geschrieben in Berlin an der FU. Wie habe ich zu dem Thema gefunden? Einerseits bewegt uns der Rechtsruck wahrscheinlich alle und es gibt ja auch viele Debatten um sowas wie Gründe für den Rechtsruck, soziale Ursachen des Rechtsrucks. Was passiert da gerade gesellschaftlich? Und vielleicht habe ich auch einerseits einfach so ein bisschen versucht mit dem, was ich kann und wo ich herkomme. Und ich habe mich im Studium durchaus viel mit kritischer Theorie beschäftigt, zu gucken, okay, gibt es da irgendwas, was zu dieser Debatte beitragen kann und was vielleicht eine mögliche Deutung oder Erklärung wäre? Oder auch so die Frage, es ist nicht so, dass wir das erste Mal in so einer Situation sind, dass es plötzlich ein Erstarken rechter Bewegungen gibt. Und ich glaube, es lohnt sich nachzugucken, was haben eigentlich Wissenschaftlerinnen oder auch politisch denkende, aktive Menschen, wie haben die sich das früher erklärt und was können wir heute von denen lernen? Das ist so eine Art, genau, ein Weg, wie ich dazu gekommen bin. Ein anderer ist lustigerweise, dass ich eigentlich eine Masterarbeit zum Thema Hate Speech schreiben wollte. Und mir ist dann in der Debatte um Hate Speech aufgefallen, dass ich A finde, dass es ein Problem ist, dass zu wenig benannt wird, dass Hate Speech nicht einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, was durch das Internet entsteht, sondern dass es da um eine Form rechter Gewalt geht, die besonders eben Frauen, Migrantinnen, Homosexuelle, transsexuelle Menschen trifft. Dass es also klar um irgendwie eine Form von diskriminierender Gewalt gibt, die von bestimmten Leuten ausgeht und bestimmte Personen trifft. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das, was mich eigentlich interessiert, ist eher die Frage, warum haben Menschen scheinbar ein Bedürfnis nach dieser Form von verbaler Gewalt? Denn das ist ja, das wird ja in der Intensität teilweise betrieben, dass man schon das Gefühl hat, ja, das ist denen wichtig, da diese Gewaltausbrüche zu haben. Die finden da irgendeine Form der Befriedigung drinne. Und da hatte ich den Eindruck, konnte der autoritäre Charakter irgendwie, ja, da konnte der ganz gut anknüpfen, weil es da ja auch um ein Begehren nach Unterwerfung sowohl nach oben als auch nach unten geht.
Welche Gründe bzw. ja auch Hintergründe oder Bedürfnisse stehen dahinter, wenn Menschen die AfD wählen? Kannst du darauf eine Antwort geben?
Also, ich kann auf gar keinen Fall eine Antwort für alle Gründe und Motive hinter einer AfD-Wahl geben. Ich kann versuchen darzustellen, was die Annahme in den Studien zum autoritären Charakter oder in der Theorie, die dahinter steht, wäre, was da angenommen wird, was häufig Gründe sind, nicht immer. Und es umschreibt auf gar keinen Fall alle AfD-Wählerinnen, aber was vielleicht einen größeren Teil der Wählerinnen von rechtspopulistischen Parteien erklären könnte. Und da ist die Annahme, dass im Hintergrund eine bestimmte emotionale Struktur steht. Und zwar eine, wo Angst eine große Rolle spielt. Und zwar Angst vor sowas wie, abstrakt gesprochen, sozialem Ausschluss oder die Angst davor, nicht mehr zu einer bestimmten sozialen Gruppe, die wichtig für einen ist, dazugehören zu können. Das kann aber auch in einer Angst vor Statusverlust zum Ausdruck kommen, weil auch der Status und das Milieu, zu dem man gehört, ist ja wichtig für die eigene soziale Identität. Und die Idee ist, genau, dass diese Angst auch besonders dann entsteht, wenn man gesellschaftliche Ansprüche verinnerlicht hat auf der einen Seite, hohe gesellschaftliche Ansprüche und dadurch ein bestimmtes Ideal seiner selbst aufgerichtet hat, wie man zu sein hat oder wie man sein muss, um sozial angenommen zu werden. Und gleichzeitig aber die gesellschaftlichen Umstände eine Form angenommen haben, in der man dieses Ideal gar nicht mehr erfüllen kann. Also entweder das Ideal ist einfach systematisch zu hoch oder die gesellschaftlichen Umstände unterlaufen die Erfüllung dieses Ideals oder unterlaufen die Erfüllung der Ansprüche, die aber aus dieser Gesellschaft eben selber kommen. Und dann entsteht so eine paradoxe Struktur, in der der oder die Einzelne dann gar nicht mehr anders kann, als sich permanent ungenügend zu fühlen. Und gerade in einer individualisierten Gesellschaft wird das natürlich als Schuld einer je Einzelnen ausgemacht. Und es entsteht eben diese Angst vor dem Statusverlust, sozialen Ausschluss und so weiter. Andererseits kann auch eine Wut dadurch entstehen. Darüber, dass entweder eine Wut auf einen selber, besonders auch eine Wut auf einen selber, weil man eben nicht mehr so ganz unterscheidet zwischen Mensch, das sind eigentlich die hohen Ansprüche, die sind schuld daran, dass das nicht klappt, sondern denkt man ist selber schuld daran, dass das nicht klappt. Genau, das können Gründe sein, warum, ja, warum jetzt AfD, warum dann, warum führt das jetzt zu einer AfD-Wahl? Das ist ja erstmal noch nicht sofort ausgemacht. Aber die AfD hat da eben ein bestimmtes Versprechen. Die AfD hat das Versprechen, dass man schon genügt allein, weil man zu Deutschland gehört und sich zu Deutschland bekennt. Also das patriotische Commitment sozusagen, da ja ein bestimmtes Gefühl des Nichtgenügens kompensieren oder ausgleichen kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit den rassistischen Parolen, die die AfD fällt, genau, befriedigen sie eben vielleicht auch das Gefühl, anstatt sich selber die ganze Zeit fertig zu machen, das dann zu externalisieren, zu projizieren auf andere und stattdessen andere abzuwerten und fertig machen. Also so dieses Gefühl von Selbstkasteiung auf andere gesellschaftliche Gruppen abzuschieben, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben und eigentlich überhaupt nichts dafür können. Genau, aber sich in dem Fall angeboten werden als Objekte dieser Aggression, die sich eigentlich auf einen selber richtet.
Wo siehst du die Möglichkeiten potenzieller AfD-Wählerinnen für eine solidarische Alternative für alle zu gewinnen?
Das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage, denn ich glaube, die Tatsache zu versuchen, auch Erklärungen in der den Rechtsruck nicht nur, aber auch aus sozioökonomischen Umständen heraus zu erklären, heißt noch nicht, dass man einfach ein alternatives, solidarisches Angebot machen kann und die Leute sich davon schon sofort angesprochen fühlen. Also genau, ich glaube, es kann sein, dass sowas wie unglaublich hoher Druck am Arbeitsplatz, Angst, entweder den Arbeitsplatz zu verlieren oder den eigenen Status zu verlieren oder zur Leiharbeiterin zu werden oder vom Jobcenter sanktioniert zu werden. Und all diese Ängste können eine Ursache für den Rechtsruck sein. Und trotzdem würden sich viele AfD-Wählerinnen vom Kampf gegen das Jobcenter nicht angesprochen fühlen, erstmal. Das liegt daran, dass solche emotionalen Strukturen eben auch über sehr lange Zeiträume wachsen und deswegen nicht unbedingt durch alternative Angebote behoben werden können. Was aber, glaube ich, total wichtig ist, ist, Solidarität erfahrbar zu machen im Alltag. Denn Menschen, die sich in einer Bedrohungssituation sehen oder die fühlen sich bedroht von allen Seiten und dann konstruieren sie die Welt in einer Art und Weise, als ob da tatsächlich reale Gefahren bestünden oder reale Bedrohungsszenarien im Sinne von Zuwanderung oder sowas, was keine Bedrohung ist, aber wo dann die Bedrohung hinprojiziert wird. Menschen sind ja scheinbar irgendwie im Grunde vor allem verunsichert, ängstlich und haben bisher noch keine anderen Formen gefunden, dieser Angst irgendwie zu begegnen. Und ich glaube, dafür könnte ein Ansatz auf jeden Fall sein, Solidarität im Alltag erfahrbar zu machen und irgendwie auch ja durch Kollektive, durch Organisierung am Arbeitsplatz, in der Schule, an den Orten, wo wir leben und wo wir sind, da vielleicht kleine Erfolge zu erwirken und zu merken, okay, sich zusammentun und irgendwie gegen Dinge, die uns tatsächlich im Alltag, in der Arbeitswelt, wo auch immer belasten, vorzugehen, kann helfen. Solche Erfahrungen scheinen mir wichtig. Aber ich glaube, in diesem Versuch, Solidarität erfahrbar zu machen, ist dann aber unglaublich wichtig, dass das nicht exklusiv ist, eben nicht, also es darf nicht auf das Bedürfnis der AfD-Wählerinnen, das nur mit denjenigen, die sie als deutsch definieren, zusammenzumachen, eingegangen werden. Sondern es muss in allen diesen Versuchen, also muss das gemeinsam mit allen hier Lebenden, egal wie lange sie schon hier sind, zusammen gemacht werden. Und wer da wiederum gar kein Interesse dran hat, also gehen wir jetzt davon aus, es geht irgendwie um Kita-Plätze in irgendeinem Viertel. Es gibt viel zu wenig Kita-Plätze und Eltern organisieren sich. Und ich glaube, es ist wichtig, in solchen Initiativen dann nicht bei jeder Person, die ein Ressentiment äußert, sofort zu sagen, raus hier, du gehörst hier nicht mehr dazu. Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, klar zu sagen, wir wollen hier nicht rassistisch sein und hier dürfen, also wir wollen das hier alle mitmachen, alle Eltern, egal ob Staatsbürgerschaft oder nicht, egal wie lange schon hier. Wir laden die dezidiert dazu ein, wir schaffen auch irgendwie Strukturen dafür, dass vielleicht auch Menschen, die gar nicht so gut Deutsch sprechen, daran teilnehmen können. Also das alles ist total wichtig und die Leute, die sich dann entscheiden, nee, an solchen Initiativen wollen wir nicht teilnehmen, die können wir halt auch erstmal nicht für solidarische Angebote gewinnen.
Gibt es Ursprünge des autoritären Charakters, die du konkret nennen kannst? Und wie könnten deiner Meinung nach Gegenentwürfe zu diesen aussehen?
Große Frage. Ja, Ursachen des autoritären Charakters. Für die Autorinnen der Studien zum autoritären Charakter oder für die Wissenschaftlerinnen des Instituts für Sozialforschung lagen diese Ursachen vor allem in der Familie und in der Erziehung. Was sie mit Familie und Erziehung allerdings meinten, ist nichts, was jetzt einfach von der Entscheidung der Eltern, ob sie jetzt so oder so erziehen wollen, abhing, sondern sie sind davon ausgegangen, dass je nach Stellung der Familie in der Gesellschaft es eine bestimmte Rollenverteilung innerhalb der Familie gibt und bestimmte Verhaltensweisen den jeweiligen Familienmitgliedern gegenüber. Damals tatsächlich paradigmatisch vorgestellt im autoritär-patriarchalen Vater. Genau, aber ich glaube, dass kann man heute vielleicht eher als Bild nehmen, und zwar als ein Bild für eine Form der Verinnerlichung von sozialen Ansprüchen, die eben nicht aus Überzeugung geschieht, also nicht, ja, okay, die und die Regel finde ich gut, will ich mich dran halten, sondern, und so funktioniert das natürlich real selten, aber zumindest sollte es vielleicht die Möglichkeit geben, im Nachhinein Normen gegebenenfalls sogar auch bejahen zu können oder sich dafür oder dagegen entscheiden zu können. Aber die Idee ist, dass es hier eine Form von Verinnerlichung von Regeln gibt, die angstmotiviert ist. Angstmotiviert nicht im Sinne von nur Angst vor Strafe und Prügel, sondern Angst vor Beziehungsabbruch, Angst vor sozialer Exklusion. Und genau, solange man eher das Gefühl hat, man muss bestimmte Bedingungen der sozialen Zugehörigkeit erfüllen und nur dann gehört man auch dazu. Und diese Bedingungen sind auch noch relativ hoch. Das wäre so ein Grundproblem. Aber um dann noch ein paar konkrete Strukturen zu benennen, genau, was sind vielleicht so strukturelle, systematische Erfahrungen des Scheiterns oder so? Sicherlich ist Hartz IV als Mechanismus, also würde ich sagen, ein sehr starker Faktor, in dem Sinne, dass man da überhaupt nicht mehr von sowas wie sozialen Rechten oder sozialen Absicherungsrechten sprechen kann, sondern dass der Grundgedanke hinterm Jobcenter oder genau hinter Hartz IV ist, man muss die ganze Zeit leisten, um überhaupt Ansprüche auf Hartz IV zu haben. Also eine Grundabsicherung gibt es da nicht mehr. Und das ganze Bild derjenigen, die Hartz IV beantragen, ist ja von vornherein schon, die wollen ja sowieso nicht. Also das funktioniert ganz viel über Beschämung. Schon die Architektur der Gebäude hat was Beschämendes in Berlin bei den Jobcentern auf jeden Fall. Das ist sicher ein relevanter Faktor. Dann so die Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen, die nicht nur auf die Leute wirkt, die davon direkt betroffen sind, sondern auch auf die Normalangestellten wirken kann. Also Leute, die im Betrieb zwar weiter den Job haben, den sie vorher auch hatten, aber merken, dass genau ihre Tätigkeit mittlerweile auch von Leiharbeiterinnen oder Leuten, die Werkverträge haben oder sowas übernommen wird. Sie also merken, okay, mein Job ist vielleicht der nächste, der irgendwie outgesourced wird oder abgeschnitten wird. Und das erzeugt halt so ein grundsätzliches Gefühl der Unsicherheit und der Angst vor, ja, sowas wie Statusverlust. Ein Faktor könnte auch sein, die Idee von ständiger Weiterqualifizierung und immer noch nicht zu Ende ausgebildet sein. Ja, sowas könnten auch Faktoren sein, die irgendwie extrem hohe Ansprüche stellen, an denen man eigentlich nur scheitern kann.
Welche Studien zum autoritären Charakter haben dich am meisten beschäftigt und in welchen siehst du am meisten Bedeutung oder positives Potenzial für heute?
Also erstmal gibt es verschiedene Studien zum autoritären Charakter vom Institut für Sozialforschung in den 30er und 40er Jahren. Die wurden nicht alle nur vom Institut für Sozialforschung, sondern auch in Kooperation mit anderen Wissenschaftlerinnen durchgeführt. Von diesen Studien wurde aber eigentlich nur eine zu Ende geführt und das ist die Authoritarian Personality, die in den 40er Jahren in den USA durchgeführt wurde, weil es eben diejenige ist, die tatsächlich der Konzeption nach auch zu Ende durchgeführt wurde und zwar ja quantitative Studie mit einem Sample von irgendwie fast 3000 Leuten und dann noch qualitative Interviews mit 80 Personen und Gruppeninterviews und noch eine weitere Methode, also ein sehr aufwendiges Verfahren. Und zu Ende durchgeführt über 6 Jahre. Deswegen habe ich mich auf diese Studien konzentriert. Gleichzeitig hatte ich aber den Eindruck, man versteht die Hintergrundannahmen zu diesen Studien nicht, ohne die konzeptionellen Überlegungen zu den Studien zur Autorität und Familie, wo Erich Fromm stark mitgewirkt hat in den 30er Jahren in Deutschland, ohne das gelesen zu haben. Ich fand auch sehr interessant, kommt gar nicht aus dem Institut für Sozialforschung, aber Wilhelm Reich, die Massenpsychologie des Faschismus, eine ein bisschen eigene, ein bisschen andere Konzeption des autoritären Charakters, aber der hatte einen schärferen Blick für so soziologische Analysen, was meiner Einschätzung nach nicht unbedingt die Stärke des Instituts für Sozialforschung war. Genau, insofern schwierige Frage. Ich habe mich intensiv beschäftigt eben mit der Authoritarian Personality, aber nicht unbedingt, weil ich es am besten finde oder so, die haben, ja, sondern weil es die einzige Studie ist, die zu Ende durchgeführt wurde. Was mir an der Authoritarian Personality gefehlt hat, war eine systematische Untersuchung der sozialen Ursachen von sowas wie dem autoritären Charakter oder der autoritären Disposition. Die wollen danach eigentlich fragen, aber dann vernachlässigen sie es meiner Einschätzung nach so ein bisschen zugunsten eher der Frage, wie funktioniert das dann? Also was sie sich sehr genau angeguckt haben, ist, was ist die emotionale Struktur der Autoritären und wie wird aus dieser emotionalen Struktur antisemitische und ethnozentristische Vorurteile, Diskriminierungen oder auch Gewalt? Und genau, wie wird da so eine protofaschistische Einstellung draus? Das haben sie sich sehr genau angeguckt und meines Erachtens dann ein bisschen vernachlässigt, systematisch danach zu gucken, welche sozialen Mechanismen das genau hervorbringen. Sie konzentrieren sich da, finde ich, ein bisschen zu stark auf Familie und auf Familie teilweise auch auf eine etwas unpolitische Art und Weise. Das ist in der eigentlichen Konzeption der Studien in den 30ern in Deutschland ganz anders angelegt gewesen oder in dieser Idee von, genau, Studien zur Autorität und Familie. Und ich glaube, das ist halt wirklich sehr wichtig, dass man das immer verbindet mit einer systematischen Analyse von sozialen Ursachen, weil sonst wird es so ein bisschen zu, ja, so einer Persönlichkeitsforschung, sonst scheint es plötzlich nicht mehr eine sozialpsychologische Analyse zu sein, sondern einfach nur eine psychologische Analyse. Und dann, genau, läuft es Gefahr, dass das so der psychologische Faktor darin naturalisiert, vernatürlicht oder genau einfach zu einem angeborenen Persönlichkeitsmerkmal oder so gemacht wird. Und gerade das soll es ja nicht sein. Und deswegen, genau, wäre es, glaube ich, in jeder Aktualisierung wichtig, sich nochmal systematisch nach den Ursachen zu gucken.
Ganz kurz, kannst du ethnozentristisch erklären?
Ethnozentristisch ist tatsächlich einfach der Begriff, der in der Authoritarian Personality verwendet wird und womit sie hauptsächlich das, was wir jetzt einfach ja als rassistische Vorurteile bezeichnen würden. Die Studien, genau, und die Daten wurden ja in den USA in den 40er Jahren erhoben und Rassismus gegen Schwarze spielte da eine ziemlich große Rolle.
Was für Elemente fehlen dir persönlich in den gegenwärtigen antifaschistischen Kämpfen oder was kommt deiner Meinung nach zu kurz in diesen?
Ich würde gar nicht sagen wollen, dass mir da gerade was fehlt, weil ich glaube, dass sich die meisten Antifa-Aktivistinnen gerade unglaublich den Arsch aufreißen, weil irgendwie jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende in ihrer Stadt, ich weiß nicht, ich wohne in Berlin, aber in Berlin ist es gefühlt so, plötzlich ein Nazi-Aufmarsch stattfindet und früher konnte man sich irgendwie darauf konzentrieren, einmal im Jahr nach Dresden zu mobilisieren. Es gab natürlich auch früher schon mehr Nazi-Aufmärsche, aber die Quantität hat doch schon deutlich zugenommen und insofern, glaube ich, habe ich erstmal viel Respekt vor allen Antifa-Aktivistinnen. Gleichzeitig ist die Antifa einfach vor eine riesen Herausforderung gestellt. Sie hat über Jahre, Jahrzehnte lang gute Strategien gegen Rechtsextreme entwickelt und plötzlich verändert sich, könnte man sagen, der Rechtsextremismus von seiner Struktur her. Spricht viel mehr Menschen an, die vorher auch nicht davon angesprochen werden, wo wir auch, einerseits kann man die als Rechtsextreme bezeichnen, andererseits haben die trotzdem nicht unbedingt alle ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild. Und wie geht man jetzt irgendwie mit diesen Menschen um? Will man die abholen? Will man die noch von sich überzeugen? Geht man mit denen so um, wie man früher mit Nazis umgegangen ist? Das sind erstmal unglaublich viele neue Herausforderungen. Und ich glaube, es gibt da einfach noch viele Fragezeichen. Und ich glaube, was ich gut finde, ist immer, wenn man sich auch einfach diese Fragezeichen erstmal eingesteht und sagt, okay, wir haben da noch nicht auf alles neue Antworten. Wir können nicht alle alten Konzepte einfach auf die neue Situation übertragen und anwenden. Ein paar vielleicht schon. Wir müssen auch nicht alle Antworten sofort geben. Und es heißt auch nicht, dass wir aufhören müssen, Politik zu machen, solange wir nicht auf alles Antworten haben. Ich finde es super, auch wenn man erstmal einfach weitermacht. Das ist auch wichtig. Genau, aber weiter nach Antworten suchen. Und dafür muss man sich ja erstmal eingestehen, dass ein paar Fragen auch noch offen sind. Das finde ich, glaube ich, gut.
Ja, offene Fragen. Gibt es da von deiner Seite auch noch welche? Möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch irgendwas mitgeben?
Ja, ich glaube, die Situation, in der wir uns befinden, ist nicht ungefährlich. Für viele Geflüchtete und Migrantinnen ist sie schon jetzt sehr gefährlich. Aber auch für, also auch als gesellschaftliche Entwicklung birgt sie ein Gefahrenpotenzial. Und wenn man sich fragt, was tun jetzt gerade? Ja, ich glaube, Gesellschaftsanalyse ist immer eine wichtige Begleitung von politischer Praxis. Ich finde, es ist nicht die Voraussetzung, aber es ist gut, wenn es politische Praxis begleitet. Aber auch in Bezug auf wie umgehen mit der AfD. Ich glaube, es gibt nicht die eine Strategie. Es ist total richtig zu sagen, die AfD und die Rechten dürfen sich nicht im politischen Apparat normalisieren. Man muss verhindern, dass irgendwie CDU, CSU Koalitionen mit denen eingehen. Es muss da weiter rote Grenzen und rote Linien geben. Das ist auf der einen Seite total richtig und trotzdem wird die AfD weiterhin stark werden, zunehmend stark werden, wenn sie eine größere Wählerinnenschaft gewinnt. Das heißt, die rote Linie alleine hilft nicht, solange die Zahl der Wählerinnen zunimmt. Das heißt, man braucht gleichzeitig zumindest Überlegungen dazu, ob man einen Teil dieser Wählerinnenschaft A, auch von anderen Deutungsangeboten der sozialen Lage überzeugen kann, ob man sie tatsächlich in solidarische Praxen einbinden kann oder nicht, oder ja, zumindest davon abhalten kann, unsolidarische Antworten zu finden. Genau, und vielleicht auch einen Teil derjenigen, die noch nicht AfD wählen, aber potenziell AfD wählen, den andere Angebote machen. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Und man muss irgendwie es ist unglaublich schwer, diese Schere zwischen einerseits ist die rote Linie und die harte Kante total wichtig, andererseits gilt sie vielleicht auch nicht gegen alle, die ihr Häkchen bei der AfD gemacht haben. Das ist, glaube ich, ja, das ist der schwierige Grat, den es gerade irgendwie zu bewandern gilt.